Im Haus der Grafischen Sammlung, das zum Augustinermuseum in der Freiburger Innenstadt gehört, wird seit dem 28. Oktober 2023 unter dem Titel Erinnerungen schaffen, japanische Fotografien ausgestellt. Valentina und Nick haben sich dort für euch umgesehen und ein Gespräch mit der Kuratorin Lisa Bauer-Schau vom Museum für Neue Kunst geführt. Der erste Teil der Ausstellung ist noch bis zum 7. Januar zu sehen. Vom 13. Januar bis zum 28. April 2024 könnt ihr in den Genuss des zweiten Teils kommen. Es ging im Gespräch um die Anfänge der Fotografie in Japan und den dort zunehmenden Tourismus Ende des 19. Jahrhunderts. Die handkolorierten Fotografien gelangten so schon früh als Andenken nach Europa.
Das geht manchmal so ein bisschen unter, Haus der Grafischen Sammlung im Augustinermuseum, aber, und ich auch noch Kuratorin eigentlich am Museum für Neue Kunst, aber die Ausstellung, die Objekte sind, es ist eine Ausstellung der ethnologischen Sammlung des Museums Natur und Mensch.
Also wir stellen hier aus, weil die Räumlichkeiten sich dafür sehr gut eignen?
Oder? Genau, das Haus der Grafischen Sammlung ist einfach konservatorisch perfekt für Arbeiten auf Papier geeignet.
Geht es gleich los mit einer Vase? Das ist wahrscheinlich ein kleines Gegenbeispiel zum Rest der Ausstellung, aber
genau,
das ist auch bemalt mit, sieht aus wie Reiter und Arbeiter, die irgendwas machen.
Professor Hans-Bjarne Thomsen von der Uni Zürich, Ostasienwissenschaftler, mit dem ich zusammen die Ausstellung kuratiert habe. Wir haben uns entschieden, eben diese Vitrinen in der kleinen Odientreppe einzubeziehen mit Keramiken aus der ethnologischen Sammlung, die eben auch alle Ende des 19. Jahrhunderts nach Europa gelangten aus Japan, wie eben die Fotografien auch.
Wir haben ja vom Becher bis zum Präsentkörbchen fast alles dabei.
Genau, also es ist Gebrauchskeramik auf jeden Fall, Sakeflaschen, Wassergefäße, die für die Teezeremonie genutzt wurden, aber eben auch ganz normale alltägliche Teetassen. Also das ist einfach ein bisschen ein Querschnitt aus der ethnologischen Sammlung, was dort an Keramik aus Japan gibt, die eben alle Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts kam.
Diese Keramik und die Fotografien, wie sind die in die Sammlung gekommen? Sind die aus touristischer Hand oder wurde vor Ort in Japan gesammelt?
Größtenteils wurden die eben Ende des 19. Jahrhunderts, als es einfach sehr viele Touristen gab. Also Japan war einfach ein Land, das im 19. Jahrhundert ein totales Reiseziel wurde, ziemlich beliebt war, natürlich für die Leute, die sich das leisten konnten. Also es waren wirklich viele Leute, die nach Japan gereist sind. Und dann wurde natürlich, klar, Souvenirs eingekauft. Also ich meine, wie heutzutage, Keramiken ebenso wie Fotografien. Damals hat ja die Amateurfotografie gerade erst begonnen, sodass einfach man Fotografien eher noch eingekauft hat. Also wir haben Zeitspanne von etwa 1860 beginnen die Fotografien, die wir oben haben, bis eben Ende des 19. Jahrhunderts. Und klar, 1860 konnte man noch nicht als Amateurin fotografieren, sondern konnte Fotografien nur kaufen, weil einfach die Fotoausrüstung noch extrem unhandlich war. Man hat damals ja natürlich noch mit Glasplatten fotografiert, die mussten direkt entwickelt werden. Die ersten Fotografen oder Fotografiestudios in Japan waren von Europäern eröffnet, die sich dann eben in Japan niedergelassen haben, damals noch in Yokohama, was als einziger Ort für Europäer oder westliche Reisende zugänglich war, haben sich dort niedergelassen, Fotostudios eröffnet und dann eben dort Fotografien verkauft, die sie gemacht haben, die reproduziert wurden natürlich in großen Auflagen und dann für die Leute, die sich eine Reise nach Japan leisten konnten, dann doch auch erschwinglichen Preis, sind die eben die Keramiken dann nach Europa gekommen und oftmals nach dem Tod der Menschen, die sie damals gesammelt haben, eben in die Sammlung.
Naja, da wären wir jetzt in den Hallen der Grafischen Sammlung.
Wir haben den ersten Teil der Ausstellung den Landschaften gewidmet, was einfach natürlich das war, was man gesehen hat, wenn man nach Japan kam. Und wir sehen hier ganz oft, dass zum Beispiel der Mount Fuji, der Berg Fuji, kommt natürlich extrem häufig vor. Hier haben wir den, hier hier drüben. Also das ist wirklich so das Motiv und natürlich einfach das, was man von Japan kannte. Also Japan war ja gute 200 Jahre, hatte sich abgeschottet von großen Teilen der Welt und auch gegenüber den meisten Ländern der westlichen Welt. Es gab aber einfach einen Mythos über Japan, begonnen schon von Marco Polo, der von dem fernen Land im Osten berichtet hat. Und als Japan dann sich 1854 erzwungenermaßen öffnete, dem Handel gegenüber dem Westen, gab es natürlich sehr viele Menschen, die nach Japan reisen wollten und die aber auch eine bestimmte Vorstellung davon hatten, was sie denn wohl sehen werden, wenn sie nach Japan kommen. Und zwar natürlich extrem inspiriert von den Holzschnitten, die kannte man in Europa, die waren sehr beliebt, es gab Menschen, die sammelten, die eben auch schon damals. Und das sieht man an den Fotografien, weil eben die Fotografen dann auch immer wieder versucht haben, diese Bilder, die man kannte, aufzugreifen. Und man sieht es eben auch in der Kolorierung, also dass wir häufig eine ähnliche Farbpalette haben, zarte Farben, was natürlich auch das Japan-Bild bis heute in gewisser Weise prägt. Also es wird total interessant, wenn man einmal Fotografie Japan oder Japan-Foto googelt, dann bekommt man wirklich auch heute noch Fotografien, die so aussehen. Natürlich sind es heutzutage in Anführungszeichen echte Farbfotos, während wir hier ja diese Handkolorierung haben.
Diese Holzschnitte, die vor der Fotografie ein Japan-Bild transportiert haben, stammen die von Japanern? Wie kamen die nach Japan?
Genau, ja, die stammen von japanischen Künstlern. Und die kamen von Händlern zunächst und später dann über Touristen kamen die nach Europa. Ich hatte ja gesagt, Japan war abgeschottet gegenüber dem Westen. Es gab eine Enklave, Deshima, wo die Holländer als einzige Europäer nach dem beginnenden 17. Jahrhundert bleiben durften und worüber Osteuropa stattfand. Japan war nie komplett abgeschottet und es gab immer Austausch auch mit Europa.
Was mich auch noch interessieren würde, ist, die Bildformate sind entweder so beinahe Quadrate oder eben längliche Panoramabilder. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht so das typische Postkartenformat. Ist das auch so eine typisch japanische Sache, dass die Bilder eher kleinformatig und eher etwas quadratischer sind jetzt? Oder?
Also ich finde vor allem auffällig ist dieses längliche Format, das wir hier sehr häufig haben. Ich glaube, dass, ich weiß es nicht sicher, da muss ich leider passen, aber ich denke, dass das einfach, also ein Großteil unserer Bilder hier kommt von dem gleichen Sammler, ein Major Heinze, der, wir wissen leider nicht sehr viel über ihn, die Provenienzforschung hat leider da auch, ist zu nicht so viel hat die geführt, aber wir haben von ihm einen Großteil der Bilder und aus seinem Nachlass. Und ich glaube, es ist einfach eine Vorliebe von ihm gewesen, denn ich habe, also inzwischen sind ja sehr viele Museumssammlungen digitalisiert, insofern hat man einfach einen guten Zugriff auf andere Sammlungen. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass die Bilder in sehr großen Mengen einfach verbreitet wurden. Deswegen haben viele Museumssammlungen einfach ähnliche Bilder. Und dieses Bild hier habe ich in der Sammlung der Berliner Museen in der Online-Sammlung gefunden als ein quadratisches oder vielleicht fast ein hochformatiges Bild, weshalb ich davon ausgehe, dass es einfach dann zurechtgeschnitten wurde und man so einfach verschiedene Motive mit relativ geringem Aufwand einfach darstellen konnte oder zum Verkauf anbieten konnte.
Man sieht hier auch eine
Picknickgruppe von Damen, würde ich sagen. Ja, so
genau.
Ein Damenpicknick.
Also die sitzen am Wasser. Es ist ein querformatiges Panorama und in dem Bild, was Sie jetzt entdeckt haben, in der anderen Sammlung, war das dann ein größerer Bildausschnitt.
Genau, man sah noch mehr von der Landschaft.
Wenn man sich jetzt die Fotos anguckt, das ist jetzt nicht gerade, also es sind keine Industrielandschaften, es sind selten mehrere Gebäude in einem Bild, es sind mehr häusliche Szenen, vermutlich Alltagsszenen nachempfunden, aber eventuell auch nicht mehr ganz zeitgemäß, wenn man drüber nachdenkt. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Da sind die Leute natürlich nicht mehr unbedingt alle in der Sänfte herumgetragen worden. Da waren die vielleicht auch schon mit ganz anderen Fahrzeugen unterwegs. Wie sehr hat man überhaupt Wert auf Realismus gelegt? War es denn dann eher so, dass die eben so gewinnorientiert waren, dass sie eben so ein bisschen klischeehaftes Bild von Japan dann auch transportiert haben? Oder war es damals auch noch etwas zeitgemäßer als jetzt heutzutage, sag ich mal?
Es war eine extreme Inszenierung, dieses Bild. Es ist sehr interessant, dass man immer wieder in Reiseberichten, also wir haben hier eben auch verschiedene Reiseberichte, die alle zu jener Zeit erschienen sind und Reiseführer. Wenn man sich die durchliest, dann findet man immer wieder den Satz, oh je, das alte Japan ist im Verschwinden. Jetzt muss man schnell nach Japan reisen, weil das eigentliche Japan, das alte, das traditionelle Japan verschwindet und es wird westlich modernisiert. Es zeigt sich einfach ganz klar, das wollte niemand. Die Touristen wollten das nicht sehen, sondern die wollten eben das alte Japan haben. Und was das alte Japan ist, davon gab es natürlich dann ganz klare Vorstellungen. Es waren natürlich Frauen in Kimonos, es waren Geishas, es waren Samurai, die es damals gar nicht mehr gab. Die Samurai-Klasse wurde 1868 mit der Meiji-Restauration abgeschafft. Aber die Fotos von Samurai-Kämpfern wurden trotzdem weiter verbreitet. Es gab eben natürlich die Frauen, die sich frisieren, die schönen Frauen. Das war ein Topos in den Holzschnitten, der natürlich wieder aufgegriffen wurde in den Fotos. Also man sieht die Frisuren der Frauen, das wurde häufig damals gar nicht mehr so getragen. Es gibt einige wenige Bilder, auf denen man Telegrafenmasten beispielsweise sieht. Es sind sehr wenige Bilder, da aber höchstwahrscheinlich gab es viel mehr davon und die wurden eben ausgespart bei den Bildern. Also es ist dann eben am ehesten in den Bildern, die wir den Stadtansichten zugeordnet haben, wo man den Anklang eines modernen Japans sieht. Und aber auch da ist es natürlich extrem klischeebeladen. Bestimmte Klischees wurden sehr stark reproduziert. Zum Beispiel die Kirschblüte natürlich, das, was wir par excellence mit Japan verbinden, und das rote Ahornlaub, Herbstlaub. Oft sieht man beides in einem Bild, also da wurde dann kräftig nochmal nachkoloriert und das Klischee verstärkt.
In gewisser Weise hat es ja dann auch sehr die Werbetrommel eben für solche Reisen und auch gerührt. Und waren die Zahlen wirklich sehr extrem oder konnten sich das nur sehr wenige Privilegierte leisten? Weil wenn man sich die Menge an Ausstellungsstücken hier auch anguckt, könnte man ja meinen, es sei sehr beliebt gewesen. Aber gibt es da ungefähre Zahlen, wie viele Leute so im 19. Jahrhundert so häufiger mal nach Japan gereist sind?
Ich kann leider zu Zahlen gar nichts sagen.
Da hat man jetzt auch einen Übersichtsplan. Es erinnert mich nicht an eine S-Bahn oder sowas, oder eine Zugstrecke. Und da sind ganz viele kleine Kacheln. Und dann stehen dann immer interessante Sachen zu den jeweiligen Daten, also 1868 zum Beispiel oder 1863 und so weiter und so fort.
1867 gab es die erste regelmäßige Schiffsverbindung zwischen San Francisco und Yokohama, wodurch natürlich der Tourismus extrem angekurbelt wurde. Und dann wurde eben auch der Suezkanal 1869 fertiggestellt, wodurch man dann natürlich auch von Europa deutlich leichter nach Japan kam als zuvor. Und das hat natürlich alles den Tourismus sehr angekurbelt, eben dann auch 1868, eben die, nachdem der Kaiser wieder an die Macht kam und dann auch Reisebeschränkungen gelockert wurden und damit das Reisen in Japan einfach sehr viel einfacher wurde. Und eben sehr interessant auch, dass dann kurze Zeit später schon die ersten Pauschalweltreisen von Thomas Cook angeboten wurden, eben auch mit Stopp in Japan. Und dann ging man natürlich auch in die Fotostudios, hat die Fotos gekauft. Einerseits natürlich wurden die auch verwendet als eine Art Reiseführer, also man hat die meistens zuerst gekauft, kam in Japan an, kaufte die Fotos und reiste dann sozusagen dem nach, was man auf den Bildern gesehen hat. Also eigentlich ein modernes Instagram. Im Prinzip, man sucht das, was man schon kennt und das, was man sehen möchte. Und natürlich wurden dann diese Fotos auch Hause gezeigt und so natürlich ein Japan-Bild extrem verbreitet.
Das Japan-Bild, das, wie Sie uns wunderbar erklärt haben, über die Holzschnitte begonnen hat, dann in den Fotografien im 19. Jahrhundert weiter transportiert wurde. Ist das noch das Gleiche, was wir auch heute auf den jetzt von den Touristen gemachten Fotos wiedersehen, oder hat sich da viel verändert?
Ich würde sagen, es hat sich nicht so viel verändert, denn wenn man sich wirklich einfach einmal Fotos anschaut, mit denen zum Beispiel Pauschalreisen nach Japan beworben werden, dann wird man noch immer die Kirschblüten vor dem Fuji sehen oder Frauen in Kimonos, man sieht Tempel und man hat auch die gleiche Farbpalette oder eine ähnliche Farbpalette, obwohl das dann eben natürlich Farbfotos sind und keine handkolorierten Bilder.
Die Ausstellung spielt ja auch mit dem Titel Erinnerung und Fotografie als Erinnerung. Die Fotos wurden aber gekauft, bevor man die Orte gesehen hat. Genau. Also es ist eher ein Zukunftsversprechen.
Genau, deswegen auch das zweite Wort hinter den Erinnerungen, das Schaffen. Also die Erinnerungen wurden eigentlich im Vorfeld erschaffen, geschaffen und man hat sie dann mitgenommen und damit ja noch mehr Erinnerungen an ein Bild geschaffen.
Die ganze rechte Wand, wenn man reinkommt, da sind ganz viele Postkartenmotive, vermute ich jetzt mal, weil die alle genau dasselbe Format haben.
Nee, es sind Fotografien, das ist die sind auf Albuminpapier abgezogen, was einfach ein sehr dünnes Papier ist, sodass man die immer auf jeden Fall aufziehen musste. Mhm. Und das ist eben ein Album, ein Leporello mit 100 Abbildungen, also die Rückseite ist eben auch nochmal ebenso gestaltet und wir werden das dann auch umdrehen im Januar, Mitte Januar wird ja dann die zweite Hängung zu sehen sein und dann drehen wir auch dieses Leporello um und dann kann man die andere Seite betrachten. Das haben wir aus dem Nachlass von dem Admiral Viktor Schönfelder bekommen, über den wir leider auch nicht viel wissen. Der reiste um die Welt und war irgendwann auch in Japan gewesen, hat seinen Ruhestand in Freiburg verbracht und der hat dieses Album mitgebracht. Wir wissen natürlich nicht, wie es zustande kam. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er die Bilder sich eben in einem Fotostudio ausgesucht hat und dann in dieses Album geklebt hat oder sich dieses Album herstellen hat lassen. Interessant ist dabei auch die Beschriftung, die wir immer einmal auf Deutsch in Sütterlin hauptsächlich teilweise, aber auch in lateinischer Schrift und auf Japanisch haben. Die widerspricht sich nämlich manchmal. Also wir haben nicht immer die gleichen Informationen im Japanischen und im Deutschen. Und interessant ist auch, dass wir zum Beispiel ganz vorne ein Bild vom Kaiser und seiner Frau haben. Die sind Anfang der 1870er Jahre gemacht worden. Die Inschrift für die Kaiserin nennt aber ihren Namen, den sie erst nach dem Tod ihres Mannes angenommen hat, 1912. Hier können wir zumindest sagen, dass es eine zeitliche Diskrepanz gab zwischen dieser Beschriftung und wann das Foto gemacht wurde. Aber natürlich zeigt sich dabei auch, dass die Bilder immer wieder abgezogen wurden. Also auch viele Fotografen, die dann Japan, also die westlichen Fotografen, die irgendwann Japan verlassen haben, woanders hingegangen sind oder nach Hause zurückgegangen sind, haben ihre Glasplatten-Negative dann an andere Studios verkauft. Die haben die dann abgezogen und unter ihrem Namen verkauft.
Ja, es gibt ja sehr viele maritime Motive hier auch, also zum Beispiel, da war das hier mit dem Boot zum Beispiel und da ist nochmal ein ganzer Hafen fast abgebildet. Mhm. War das einfach dadurch bedingt, dass die Leute viel umhergereist sind oder hat das auch einen historischen Rahmen, der so in Richtung Holzschnitt geht? Weil das sind häufig eben so kleine Hafenszenen, könnte man es vielleicht nehmen, auch Fischerboote auf dem einen da hinten. Mhm.
Also man muss es eher als ein beliebtes Motiv sehen, das Wasser natürlich, das sich dann mit dem Himmel einfach sehr schön darstellt, ist was, was wir natürlich auch viele in den Holzschnitten finden. Bei diesem Bild mit dem kleinen Hafen kann ich dazu sagen, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass das eben zum Beispiel nach 1872 gemacht wurde, weil das Boote sind, die eigentlich genutzt wurden, um Holz zu transportieren auf dem Fluss, und dann aber, nachdem die Eisenbahn in Japan eingeführt wurde, was eben, da haben wir eben wieder eine Datierung, und danach wurden es Ausflugsboote, und hier haben wir einfach schon eine Ausflugsszene.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass diese Fotografien für Touristen angefertigt wurden. Wie ist es denn mit Fotografien, die von Japanern für Japaner angefertigt wurden? Gab es da auch so eine binnentouristische Tradition, dass sie sich die gleichen Fotos vom Fuji beispielsweise oder von einem Tempel gekauft haben, oder weichen diese Fotografien sehr ab?
Dadurch, dass wir natürlich wenig Zuordnung schaffen können, also wir wissen ja oft leider gar nicht, wer die Fotografie gemacht hat, kann ich da eigentlich maßen. Auch, dass jetzt, wer diese Fotografien gekauft hat, ist ja relativ willkürlich, und da die ja in hoher Auflage einfach produziert, ist es natürlich möglich für jede Person, die irgendwie Betrug war, die zu kaufen. Aber es gab auf jeden Fall einen Binnentourismus, also eine Szene wie die am Fluss, die wir vorher uns angeschaut hatten, die Leute, Frauen, die dort sitzen und picknicken oder da eine Pause machen, das war auf jeden Fall schon eine Szene, nicht vollkommen inszeniert war. Natürlich auch Fotostudios, denke ich jetzt gerade, wo man so Fotos machen konnte, also wo man sich porträtieren lassen konnte, klar, das gab es natürlich auch. Das sind natürlich andere Fotos als die, die wir hier haben. Und das war dann natürlich sicherlich auch nochmal mehr für ein einheimisches Publikum, aber natürlich auch für die Menschen aus Europa, die dann eben langfristig auch in Japan gelebt haben.
Die Ausstellung ist in zwei Hängungen aufgeteilt, und im Januar ist der Wechsel der Hängung, noch bis 7. Januar hier die erste Hängung und dann ab 13. Januar die zweite Hängung. Wonach haben Sie ausgewählt, welche Fotos in die erste und welche in die zweite Hängung kommen?
Das war eher intuitiv, und dass wir einfach geschaut haben, dass wir ähnliche Informationen, ähnliche Thematiken in beiden Hängungen ansprechen, denn der Wechsel, das ist ein restauratorischer Natur. Also das sind ja Bilder, die Farben sind einfach extrem lichtempfindlich, und die sollten nicht zu lange gezeigt werden.
Das heißt, am Konzept der Ausstellung und den Überthemen ändert sich nicht, aber die Bilder, die man sehen kann, wechseln.
Genau, ja.
Und was hat es hier in der Mitte mit dieser beklebten Säule auf sich?
Das sind so Post-its in einer tragenden Säule mitten im Raum.
Genau. Wir haben hier nochmal einen kleinen Reflexionsraum uns überlegt, wo man einfach ein bisschen japanisch inspiriert auf Tatami-Matten sitzen kann und sich mit einigen Fragen auseinandersetzen kann, die mit der Fotografie zu tun haben und mit dem Reisen, dem Erinnern. Also welche Rolle spielen beispielsweise Fotos für die Vorstellung eines Ortes, oder warum fotografiert jemand auf einer Reise, und warum, was macht man mit den Fotos nach einer Reise? Also die Idee war einfach, dass man sich hier nochmal selber damit auseinandersetzen kann, was das Fotografieren bedeutet, um einen Ort zu erinnern, und wie man eigentlich damit ein Bild schafft.
Da sind so einige kleine Notizen verfasst worden auf den Post-its, zum Beispiel Fotos vor allem für mich zum Erinnern. Und
zum Verschicken. Oder da haben wir: mit Kindern hilft es mir, die bereits tiefe Verbindung zu intensivieren, weil ihnen bewusst wird, dass die gemeinsamen schönen Momente immer existieren. Also da geht es jetzt um Fotografie als Erinnerung. Fotos können wie eine Art Tor in die Vergangenheit darstellen. Es geht darum, im Alltag vergessene Momente wieder
neu zu erleben mit dem Wissen und der Erfahrung der Zukunft.
Wir haben hier Zettel, die sind auf Deutsch. Ich habe auch einen auf Italienisch gefunden, auf Englisch. Also es wird wohl doch relativ international hier nachgefragt, die Ausstellung. Und wirklich schon sehr viele Besuchende, die hier sich verewigt haben auf der Säule. We would like to ask you why you came here and if you like it.
I'm just visiting Freiburg for the week and just saw the picture of the exhibition out in the city. And I don't know, I like Japanese culture in general and photography also. So yeah, just curious about that. But yeah.
And you like it?
Yeah, quite like it. Quite surprised with the fact that they painted the photographs. I was not yet something I had never seen before, but yeah, it's quite nice.
Yeah. Yeah, I find it an interesting mixture of this, well, the photographs which were not colored and the coloring afterwards. So
in some cases, it's hardly perceivable that it's colored. Only some little spots here and there, and a lot of light blue that matches the gray so well that it doesn't really come out
very
of the picture. And Valentina, how did you like it?
Ich finde es wahnsinnig spannend, diese nachkolorierten Fotos zu sehen, weil die auch so unterschiedlich sind. Gerade bei den Landschaftsfotografien habe ich den Eindruck, das wirkt eher wie ein Bild, als wäre es gemalt. Bei den Fotos, wo dann aber Gebäude oder Personen drin sind, die viel schneller einen 3D-Effekt haben, da erkenne ich besser, dass es tatsächlich ein Foto ist. Und das hätte ich nicht erwartet.
Dass so flacher oder einheitlicher der Hintergrund ist, desto schwieriger wird es, das auch als Fotografie wahrzunehmen. Weil es wirkt so ein bisschen ausgeschnitten irgendwie. Also wie eine Schnitzerei eben auch manchmal wirken kann.